Ich will einen kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Man kann hier nichts mehr kaputt machen. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen mit irgendwas. Und ihr könnt nur eure Schätze zerstören, wenn ihr was falsch macht. Vielleicht sind es auch gar keine Schätze mehr. Außerdem, wenn ich hier Produkte zeige, dann habe ich da nichts mit den Produkten zu tun, sondern das ist einfach Sachen, die ich mag, die ich benutzt habe und die ich empfehlen kann. Also keinerlei Werbung hier dabei. Wie hat das alles angefangen? Vielleicht hat irgendjemand vor längerer Zeit meinen Mastodon-Post dazu gesehen. Das hat so angefangen, einfach mal an einem Wochenende, bisschen gelangweilt, was kann man hier machen? Allerdings mache ich das Bild gleich wieder weg, weil das ist eigentlich, so hat es nicht wirklich funktioniert, also wer das nachmachen möchte, nicht so. Der Titel dieses Vortrags, der eine oder andere weiß es vielleicht, 7816, das ist die ISO-Norm für diese Art von Karten, also für Smart Cards eigentlich insgesamt. Diese Karten, um die es hier geht, die sind nur ein kleines Subset davon. Diese ISO-Norm, wie alle oder die meisten anderen auch, ist nicht öffentlich. Die könnt ihr kaufen für jeder Teil, glaube ich, 100 Schweizer Franken oder sowas. Es sind 15 Teile. Die definieren alles Mögliche, die Abmessungen von diesen Karten und wie die funktionieren, was für Security gibt. Und zwei verschiedene Arten von Karten, nämlich Speicherkarten und Prozessorkarten. Womit wir uns hier beschäftigen, das sind diese Speicherkarten. Die haben also wirklich keinen Prozessor drin, die haben einfach nur simplen Speicher und im Gegensatz dazu andere Chipkarten, echt, wie man sie kennt, die würden dann unter Prozessorkarten fallen und diese Speicherkarten sind der kleinste Teil dieser Spezifikation und die sind heute auch nicht mehr so weit verbreitet. Wenn man jetzt wissen möchte, wie war das damals mit den Telefonkarten? Das ist ja nur eine ganze Weile her. Dann begibt man sich auf eine Recherchereise, erstmal im Internet natürlich. Und dann hat man ein Problem. Woher kriegt man überhaupt diese Informationen? Gut, man sucht die Suchmaschine seiner Wahl auf, sucht danach und findet wahrscheinlich erstmal nichts. Weil wenn man nach Telefonkarten sucht, findet man Masseninformationen zu SIM-Karten. Ich habe meine SIM-Karte gesperrt. Wie kann ich den PIN zurücksetzen? Ich weiß den PIN nicht mehr. Kann mir jemand verraten? Wie kann ich die hacken? Und so weiter und so fort. Die Informationen interessieren uns hier nicht. Wir wollen echte Telefonkarten haben. Und da ist die nächste Frage, wie heißen diese Karten überhaupt? Also, wonach suche ich? Und da sieht man schon, in verschiedenen Ländern heißen die total unterschiedlich. Und das erschwert natürlich die Suche etwas. Und im Laufe der Zeit haben sich die Namen auch geändert in manchen Sprachen. Okay, aber wir suchen ja im Web und dann kommen wir auf verschiedene Sachen, die vielleicht informativ sind, vielleicht auch nicht. Da haben wir hier sowas. Kennt vielleicht der eine oder andere als Sozialstudien, der Mikrocontroller.net, das Forum. Ja, da gibt es Informationen, gute Informationen. Man muss ja mit den Leuten nicht unbedingt diskutieren, wenn man das nicht mag. Vielleicht hat der eine oder andere noch Bookmarks, weil sich früher mal damit beschäftigt hat, Telefonkarten gesammelt hat oder die Suche spuckt irgendwas aus. Aber in der Regel landet man auf irgendwelchen Links mit einer 404. Die Sachen gibt es nicht mehr. Warum gibt es sie nicht mehr? Nun, früher waren Webseiten mit allen möglichen Informationen häufig sowas. Vielleicht kennt der eine oder andere das noch. So, von seiner ersten eigenen Homepage. Das gibt es leider nicht mehr. Das ist weg. Und die meisten Seiten, GeoCities-Seiten, sind einfach weg. Es gibt ein paar Archive, die sowas machen. Allen voran natürlich archive.org. Dort hat man sehr viel. Da kann man noch Sachen finden. Es gibt auch Initiativen, die GeoCities irgendwie gesichert haben, Teile davon visualisieren oder wieder darstellen. Da wird man vielleicht fündig. Oder eben, also, ja, archive.org. Also hier sieht man auch mal so eine private Seite, die mal jemand hatte, T-Online-Seite, gibt es natürlich nicht mehr, aber die sind dann häufig noch archiviert. Und wenn man sich dann auf die Suche in diesen Archiven begibt, dann findet man schöne Seiten, schöne Sachen. Also hier zum Beispiel über Schweizer Telefonkarten. Und da sind zum Teil die Bilder noch da, zum Teil aber auch nur noch die Texte und Unterseiten fehlen manchmal. Aber zum Glück war damals noch nicht so viel JavaScript generiert, sodass man wirklich die statischen Seiten gut archivieren konnte. Also archive.org ist ein guter Anlaufpunkt, wenn man erstmal die Links hat. Ansonsten gibt es gesicherte Geschichte. Leute, die Geschichte aufbewahren und allen voran media.ccc.de. Da gibt es echt noch Vorträge. Die Älteren, das ist gar nicht so alter hier, aber die Älteren dann auch in mäßiger Qualität oder nur Ton. Aber immerhin, es gibt die Informationen. Und wenn wir schon bei CCC-Quellen sind, haben wir dann sowas wie die Datenschleuder. Und die Datenschleuder gibt es auch schon ziemlich lange und sie ist online verfügbar. Vielleicht hat der eine oder andere auch die ganzen alten Ausgaben bei sich als Papier. Und dort drin gibt es erstaunlich viele Informationen. Oder jemand hat noch Dateien. Nicht von der Datenschleuder, sondern von anderen. Eine schöne alte Funkhartz TXT Version 2.0.4. Sowas hatte man damals in den 90er Jahren noch. Wurde dann in Newsgroups geteilt oder ähnliches. Und manche von diesen Informationen, die sind auch schön archiviert und noch online verfügbar. Zum Beispiel ein ganzes Magazine, was sich mit diesen Themen beschäftigt hat. Und da gibt es auch die alten Ausgaben noch und dann Masseninformationen, die man da finden kann. Es gibt auch professionelle Verlage, die Archive ihrer alten Zeitschriften haben. Also wer jetzt so in alte Elektronikzeitschriften der 80er und 90er Jahre guckt, der wird dann noch viele Informationen finden. Also wer ein Abonnent bei Heise ist zum Beispiel, da gibt es ein Online- und Offline-Archive für alles Mögliche. Es gibt ein Offline-Archiv der nicht mehr erscheinenden Zeitung Elrad. So auf DVD kann man alle alten Ausgaben kriegen. Als Elektroabonnent kann man zum Beispiel das gesamte Archiv sehen. ELV gibt es seit einiger Zeit kostenlos die kompletten Ausgaben im Netz. Kann man sich dort angucken. Das ist gar nicht so schlecht. Dort muss man sich natürlich auch zusammensuchen. Häufig sind die nicht besonders gut indiziert. Okay. Der eine oder andere hat vielleicht aber auch lokale Sachen sich mal gespeichert, ganze Websites gespeichert oder hat die auf irgendeiner DVD noch oder CD-ROM noch rumliegen. Da gibt es dann sowas. Da gab es auch mal, wer sich vielleicht daran erinnert, und an dieses schöne Design, gab es auch mal Vorträge zu Telefonkarten aus dem CCC-Umfeld. Manchmal sahen die Seiten dann auch so aus, also Public Eye, das ist eher was, kriegt man eher Augenschmerzen beim Hingucken, von meinem Gefühl. Irgendwann sahen die Seiten dann auch so aus. Das waren dann ein bisschen schicker, da kommen dann die 2000er Jahre langsam. Aber wer jetzt der Meinung ist, dass dieses ganze elektronische Zeug ja eh nichts ist, für den gibt es natürlich auch echtes Papier und da hat man vielleicht eine eigene Bibliothek, wo man Sachen findet. Oder man geht in eine öffentliche Bibliothek. Ja, öffentliche Bibliothek, die Bücher bitte nicht klauen, ihr könnt sie euch angucken. Manchmal gibt es auch Spezialbibliotheken, da gibt es dann natürlich auch wieder elektronische Bibliotheken und da kann man dann so eine Bücher hier kriegen, jetzt nur so Sachen, die ich mal gelesen habe, wo interessante Informationen drin waren, könnt ihr euch also gerne mal zu Gemüte führen, wenn ihr euch für sowas interessiert. Da findet ihr dann ziemlich viel über Smartcards aller Art raus. Und dann ist natürlich die Frage, wie hat es eigentlich angefangen mit den Smartcards? Und das war eine ziemlich lange Geschichte und es ist eine, ja, man könnte fast sagen, deutsche Erfolgsgeschichte. Also Leute aus Deutschland haben da sehr viel entwickelt. Also die ersten Ideen schon in den 60er Jahren für Smartcards, die wurden dann noch weiter verbessert. Und irgendwann kamen dann auch diese Smartcards, wie wir sie heute kennen, raus. Und es hat dann auch ziemlich früh Versuche gegeben, also diese EEPROM-Karten, Speicherkarten zum Beispiel von Siemens, die sind ja schon rechtzeitig da, die waren dann schon nach dem entsprechenden ISO-Standard und in dem Format, wie die Scheckkarten heute noch sind oder Kreditkarten. Und dann ist zum Beispiel die France Telekom sehr frühzeitig eingestiegen und hat dort versucht, Telefonkarten, Bezahldienste und Ähnliches mit diesen Smartcards zu machen. Aber das waren Telefonkarten als Smartcards, war nicht der erste Anlauf, sondern es hat vorher noch andere Versuche gegeben, nämlich sowas mit optischen und magnetischen Speichern. Also wir haben hier ein Beispiel für eine holländische Karte über 25 Gulden. Da waren Magnetstreifen drauf und dann wurde das hier so optisch bedruckt, bestanzt, wie hoch das Guthaben da drauf ist oder wie hoch der Verbrauch ist. So was gab es nicht nur als Telefonkarten, das gab es jetzt zum Beispiel auch für Kopiergeräte an Unis zum Beispiel. Da wurde dann auch Löcher reingestanzt für den Verbrauch und auf einer Magnetkarte war das dann nochmal gespeichert. Aber wir wollten ja über Smartcards reden und dann hat man versucht, über diesen Standard 7816 die Smartcards weltweit zu vereinheitlichen. Und da gibt es natürlich immer Leute, die der Meinung sind, sie müssen was anderes machen. Wer zum Beispiel das große Verteidigungsbündnis, die NATO kennt und Französisch kennt, der weiß, in Frankreich ist es genau umgekehrt, das Kürzel, weil Franzosen machen das halt so. Ja, und wenn wir von Smartcards reden, dann sagen die Franzosen, ja, ja, drehen wir um. Also Ja, warum nicht? Und das hat natürlich zu Problemen geführt. Später werden wir noch sehen, aber man hat sich dann doch irgendwann geeinigt. Als Telefonkarte das zu benutzen, hat es in Deutschland bereits Anfang der 80er Jahre Tests gegeben. Also man hat dann die verschiedenen Methoden, Smartcards oder Speicherkarten, optische, magnetische Systeme, alles mal getestet und hat sich dann aber ziemlich schnell für die Chipkarten entschieden. Hat dann Pilotversuche gemacht und ist dann auch relativ flink in den Regelbetrieb übergegangen. Und Deutschland war ein Land, wo es besonders viele davon gab, von diesen Karten. Also es gibt die Aussage, 700 Millionen Stück sind verteilt worden. Das ist schon eigentlich eine ganz ordentliche Zahl. Keine Ahnung, wie viel davon noch zu Hause in den Schubladen liegen. Manche haben da eher noch Hunderte zu Hause liegen. Es war dann auch sofort ein Sammlermarkt, der natürlich sofort wieder zusammengebrochen ist bei diesen Mengen. Die letzte Telefonzelle, wo man mit so einer Telefonkarte telefonieren konnte, hat es 2019 gegeben. Also auch schon 6 Jahre her. Und die Telefonkarte hat dann noch etwas weiter gelebt, nicht als Telefonkarte, wie wir sie hier besprechen, sondern als Telefonkarte Komfort. Das war dann noch so mit Calling Card Verbindung und sowas mit dem Konto, wo dann abgebucht wurde. Und das wurde dann aber 2023 auch eingestellt von der Telekom. Man hat dann eben versucht, diese Chipkarten zu vereinheitlichen. Und da gibt es diesen sogenannten Euro-Chip. Und das ist eigentlich das, was die meisten Telefonkarten, die wir so kennen, die ihr so benutzt habt, eventuell, die das hatten. Und da war sowohl der Aufbau des Chips als auch die Belegung der Kontakte und so, das war dann alles halbwegs standardisiert. Es gab dann verschiedene Versionen, wahrscheinlich vor allen Dingen so für Sicherheitssachen. Man hat Sicherheitslücken gefunden, hat die bereinigt, hat es eine neue Chip-Version gegeben, mehr Speicher, verschiedene neue Funktionalitäten. Und diese Dinger gibt es im Prinzip bis heute. Also hier haben wir noch diese, und die ich dann Klammer geschrieben habe, die gibt es heute noch. Die werden für was auch immer benutzt, heute noch. Aber es gab natürlich trotzdem viele Hersteller der Chips. Und jetzt die Frage, wie erkennt man so einen Chip, von welchem Hersteller der ist, was das für ein Typ ist, wenn man so eine Telefonkarte hat. Und da haben sich Leute hingesetzt, müsst ihr jetzt nicht erkennen, ist nur so der Übersicht halber. Das ist zum Beispiel aus der Datenschleuder da eine Seite. Und die haben wirklich die Chips am Aussehen dann erkannt, welche Hersteller das sind. So wie die Winkel sind, wie die Abstände zwischen den Kontakten sind. Manchmal sind die unter UV-Licht fluoreszierend, die Kontakte, und haben dann die Chips daran erkannt und wussten dann, wie sie damit umgehen können. Und da gab es eben dann auch verschiedene Hersteller, werden wir dann nochmal sehen, die dann eben verschiedene Spezialitäten haben. Die haben bei bestimmten Leuten die Chips eingekauft und deswegen waren die dann auch erkennbar. Wenn wir uns so eine Karte jetzt angucken, haben wir zuerst mal draußen drauf Aufdrücke. Wir sehen das hier, Laserpointer will nicht mehr, da oben diese, was damit ODS anfängt. Diese Information, das ist also zum einen, wer ist der Kartenherausgeber, was ist für eine Serie, das ist vor allen Dingen von der Telekom dann gesagt, zum Beispiel Firmenwerbung oder dieses oder jenes, eine Nummer der Serie, wann das erschienen ist und wie hoch die Auflage war. Wir sehen hier an dem Beispiel 13.000 Auflage, also 13.000 Mal diese Karte rausgegeben, also ist wahrscheinlich nicht so viel wert, wenn man jetzt damit von Sammlerwert ausgehen will. Zusätzlich zu diesen links oben aufgedruckten Daten steht rechts auch noch eine Seriennummer. Diese Seriennummer, die wird uns später nochmal begegnen, gibt es in verschiedenen Versionen und die sagt im Prinzip wieder das Gleiche aus. Also die 2 vorne ist wieder ODS in dem Fall hier für den Kartenherausgeber. Ist Datum 508, ist August 95. Ja, das Datum ist einstellig. Das heißt, August 2005 hat wieder die gleiche Nummer. Ja, kann man ja machen. Und eine Seriennummer. Wir werden dann später noch sehen, dass diese Seriennummer, dass da noch was Besonderes mit ist. So, die Kontakte, auf die man sich geeinigt hat, okay, 5 Volt Stromversorgung, eine Masse, ein Reset-Pin, ein Clock-Signal und ein I.O.-Signal. Es gab noch diese, eine Zeit lang diese Programmierspannung, wo man dann halt die Werte abbuchen konnte auf der Karte. Das hat man aber sehr schnell gelassen. Sehen wir gleich noch. Das Protokoll, wo man dort redet mit dieser Karte, wird manchmal Two-Wire-Protokoll genannt, manchmal auch Three-Wire, also kommt jetzt drauf an, was man alles mitzählt. Es hat ein Reset, der Reset der Karte, das ist immer der Beginn der Kommunikation, ist eine hochziehen, Clock wieder runter, Reset runter, dann ist das unten. Und mit jedem Signal, was man an Clock anlegt, geht man ein Bit im Speicher weiter, also bitweise Verarbeitung. Und an I.O. liegt dann einfach der Wert an. Also ziemlich trivial, man könnte es auch nochmal angucken. Hier sieht man vielleicht ein bisschen schlecht, weil es so dunkel ist. Also da hat man da oben eben das Reset wird gemacht, dann wird die, unten ist das Clock hochgesetzt, um dann Reset zu machen und dann bei jedem Clock liegt dann eben Low oder High am I.O. an. Und damit kann man dann die Karte auslesen und hat einen Inhalt. Und hier haben wir mal so ein Beispiel. Da ist zum Beispiel da in diesen Bits 5 bis 8 sind dann eben die der Chip-Typ zum Beispiel. Die sind auch nicht alle wirklich dokumentiert. Also könnt ihr, da gibt es auch widersprüchliche Dokumentationen dazu. Könnt ihr dann finden, was der Hersteller ist. Also ob das Philips war, Siemens, welche Version und so. Da gibt es auch verschiedene Informationen. Ihr seht auch, ob das jetzt Little oder Big Endian ist, kann man sich jetzt sehr drüber streiten. Also man liest es so aus und dann dreht man das nippelweise zum Teil um, zum Teil aber auch nicht, sodass man da eben diesen Code da einen anderen Binärwert kriegt. Aber es ist nicht nur der Chiphersteller da, sondern auch zum Beispiel das Land ist codiert. Hier sind mal ein paar Beispiele. Es gibt natürlich viel mehr Länder, die das benutzt haben. Also Deutschland, Slowakei, Dänemark, Niederlande. Interessant ist der Code 77 dort. Es gab Telefonkarten, die gingen in Deutschland und Holland zu benutzen. Und das hat auch mit dem Abbuchen entsprechend funktioniert. Also konnte man grenzüberschreitend benutzen. Das ist aber das einzige Beispiel, was ich kenne. Schweiz gab es sehr viele Telefonkarten. UK, Griechenland, Frankreich. Ich habe auch welche von Malta. Und also gibt es ganz viele Länder. Und die Codes überschneiden sich zum Teil auch. Also man guckt, dann muss dann hingucken, welche Chips in welchen Ländern nur verbaut wurden. Deswegen stehen hier manchmal mehrere Codes. Das ist nicht ganz eindeutig, wenn man das auslesen will. Der Herausgeber hat man vorhin schon draußen drauf gesehen, ist auch wieder in 4-Bit bloß kodiert, also mehr als was in 4-Bit passt, gibt es dann nicht, die man da kodieren könnte, hat es aber auch nie gegeben. Und dann gab es ja verschiedene Telefonkarten mit verschiedenen Werten, also wenn man es neu voll gekauft hat. Und auch dafür gibt es 4-Bit, also nur was in 4-Bit passt. Hier haben wir zum Beispiel mal die Codes für D-Mark, für Gulden und für Franc. Da, man sieht, 1,5 D-Mark, also 75 Cent nach Euro sozusagen, Telefonkarten gab es mal. Die wurden vor allen Dingen für Werbezwecke, zum Beispiel für C-Bit dann ausgegeben. Das Jahr hat man schon, hier sieht man es, und das Datum hat man hier. Und das korrespondiert im Prinzip auch mit dem, was draußen auf der Karte steht. Den Monat auch wieder, also da kann, beim Monat gibt es mehr Bits, als man braucht, bei den Jahren gibt es weniger, okay, warum auch immer. Und das Spannende ist jetzt der Betrag. Das war der eigentliche Auslöser, warum ich das machen wollte und ist halt noch was drauf auf der Karte. Und die Beträge werden als Oktalzähler gespeichert. Und zwar nicht einfach Binär-Oktal, sondern die Anzahl der gesetzten Bits ist da maßgebend. Also hier hat man jetzt mal das Beispiel, da 0 Bits für den höchsten Wert, 1 Bit für 512, also 1 mal 512 plus 6 mal 8 und das wären dann in dem Fall 5 Mark 60. Könnt ihr also auf die Art auslesen ab dem Bit 64. Jetzt hatte ich vorhin über die Seriennummer geredet, die da draußen drauf ist. Und diese Seriennummer setzt sich aus diesen Feldern hier zusammen. Also da geht der Hersteller ein, da geht das Jahr ein, der Monat und der Herausgeber. Wohlgemerkt, das gilt jetzt für deutsche Telefonkarten. In anderen Ländern war das System der Seriennummern anderes. Findet man auch irgendwo, wie das ist. Und was jetzt ganz interessant ist, es fehlen zwei Stellen. Das ist hier hinten mit den zwei Unterstrichen gekennzeichnet. Und auf der Karte draußen sind diese zwei Stellen aber drauf, sind auf der Karte drin aber nicht drauf. Das heißt, es gab immer 100 Telefonkarten, die innen völlig identisch waren von ihren Werten, wenn sie neu waren. Und nur draußen unterscheidbar waren. Man kann also nur draußen über das rausfinden, dass es verschiedene sind. Und die Geräte konnten das nicht unterscheiden. Wenn ihr jetzt vorgehen wollt oder wie ihr jetzt vorgehen wollt, um das auszulesen, diese Karten. Da braucht ihr ein bisschen Technik, weil ihr müsst ja die Kontakte sehen. Ich hatte vorhin das Beispiel von dem Bild, das war eher, naja. Ein Beispiel, womit es recht gut geht, womit ich das gemacht habe, Bus Pirate, der hat für dieses Two-Wire-Protokoll sogar eigene Software drin. Damit könnte ich das auslesen. Da gibt es auch so eine Extension rechts, wo ich verschiedenste Karten verschiedener Größe einstecken kann, unter anderem auch diese großen Telefonkarten. Und dann kann ich die da auslesen. Der Bus Pirate, der hat so ein Raspi Pico, da so ein Zero, so ein Chip drin, diesen Mode. Der Vorteil ist, der Bus Pirate kann auch 5 Volt. Und diese Karten arbeiten mit 5 Volt. Wenn man andere Technik hat, wird das kompliziert. Der Bus Pirate kann auch ein Pull-Up. Das ist noch bei dem Protokoll wichtig, dass ich die I.O.-Werte und den Clockwerk immer hochziehe. Also die brauchen ein Pull-Up da auf 5 Volt. Sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Der hat einen speziellen Befehl zum Reset und zum Lesen. Sehen wir hier ein bisschen schlecht vielleicht. Also hier lese ich einfach mal 32 Byte aus der Karte und dann kann man sich das natürlich hier auswerten und kann damit die Werte interpretieren. Von Hand zum Beispiel, oder man macht sich eigene Software. Okay. Wenn man jetzt sowas selber bauen will, steht man vor dem Problem, wie kontaktiere ich die Karten? Wie lese ich die aus? Irgendein Mikrocontroller, irgendwas? Und mit welcher Software mache ich das am besten? Das Beispiel hatte ich schon, so funktioniert es nicht wirklich zuverlässig. In dem Beispiel hat es mal funktioniert, aber wenn man mehr Telefonkarten hat, geht das natürlich nicht. So ist natürlich ein bisschen professioneller, wenn man so eine Technik hat. Okay, dann kann man wenigstens zuverlässig lesen. Oder man besorgt sich sowas vom China-Händler seiner Wahl, kann man dann schön die Karte reinstecken, kann ja hinten notfalls Kontakte anlöten. Dann hat man wenigstens sicheren Kontakt und kann die Karte auch immer wieder mal wechseln. Damit ist natürlich nicht getan, man braucht irgendeinen Controller. Der erste Versuch, den ich gemacht habe, war dann mit Atmel-Chips. Ja, also Arduino kennt jeder. Ja. Kann man machen, klar. Das Tolle ist, die 8-Bit-Technik passt durchaus zum Alter der Telefonkarten. Das hat einen gewissen Charme. Aber das Problem ist, das macht ja jeder. Also Arduino programmieren kann jeder. Und ich wollte mal was dazulernen. Also bin ich hingegangen, ich mag STM32, okay, ich mag Embed und abgekündigt. Also muss ich was Neues lernen. Und dann bin ich hingegangen und dachte, nehmen wir mal was Aktuelles. Ja, ich fand es interessant, ist eine recht große Hürde. Und es ist ein bisschen ein anderes Konzept. Also Mensch, ich kenne diese Konzepte vielleicht. Mir war das alles neu, so mit Device-Trees zu arbeiten und dann erstmal eine extra Beschreibung, die Hardware zu konfigurieren und so weiter und so fort. Und, das war zu schnell. Und ja, es funktioniert aber. Es ging, ich habe dann hier dieses Nucleoboard da unten genommen und alles schön, bis auf das Problem, dass das natürlich keine 5 Volt hat. Also ich brauche dann irgendeinen Pegelwandler, aber ich habe natürlich das Pull-Up-Problem, muss also auf der 5 Volt-Seite dann mit Pull-Ups, das ist ein bisschen, ich habe es dann nur mit 3,3 Volt gemacht. Können nicht alle Karten, funktioniert bei vielen Karten, aber also, wenn ihr euch ja nicht zu viel Arbeit machen wollt, geht das auch so. Und wenn ihr das dann ausgelesen habt und die Werte wisst, was da drauf ist, fragt ihr euch natürlich, ja heute vielleicht nicht mehr, weil es egal ist, aber könnt ihr euch fragen, kann ich jetzt auch wieder was aufladen? Also bei den Karten, die ihr habt, wahrscheinlich nicht. Aber es gab durchaus Karten, die aufladbar waren. Also die erste Idee der Deutschen Bundespost damals noch war, echt aufladbare Karten zu machen, mit denen ich dann zum Beispiel Briefmarken kaufen kann. Also ich kann die aufladen, kann zum Telefonieren benutzen und Briefmarken kaufen. Und da gibt es die schöne Geschichte von Jugendfurcht. Das sind, Link habe ich da mit reingemacht, das sind drei Schülerinnen und Schüler hingegangen, haben gesagt, hey, das erforschen wir. Und wie kann man die Dinger wieder aufladen? Und sind natürlich responsible vorgegangen, sind zur Deutschen Bundespost gegangen, haben gesagt, hier, wir machen einen Jugendforschungsbeitrag, wie man die Karten wieder aufladen kann und habt ihr dann ein Problem damit? Und die Beamten bei der Deutschen Bundespost, macht mal schön, ja, viel Spaß, viel Erfolg. Sie haben den Vorausscheid gewonnen und wollten dann zum Bundesausscheid das präsentieren, wie das aufgeladen wird, die Karten. Das hat an der Post allerdings nicht mehr so gefallen, die haben interveniert. Und deswegen gibt es da keine Informationen darüber. Das wurde nämlich alles geschwärzt. Die durften an dem Endausscheid nur teilnehmen, indem sie nur das zeigen, wie man die Karten ausliest und nicht, wie man sie auflädt. Und wer da hier danach sucht, die haben diese Karte genommen da, das Ende der drei Groschen oben, und unter dem Titel findet man da im Netz ganz viele Sachen, ganz viele Informationen, inklusive Interviews mit den Beteiligten und allem. Und Fazit war, es gab dann keine aufladbaren Karten mehr. Logisch. Aber auch die anderen Karten. Wenn man sie schon nicht aufladen kann, kann man vielleicht versuchen, das Abbuchen zu verhindern. Ja, wurde dann immer wieder was dagegen gemacht. Also erste Idee war, in dem Moment, wo ich die Abbuchung mache, unterbreche ich den Strom einfach. Ja, simple Idee. Sodass das nicht geschrieben werden kann auf die Karte. Und ja, da wurde natürlich redundant gespeichert, da wurde immer wieder was gemacht. Ich hatte für uns diese Programmierspannung genannt, das wurde noch versucht, aber da wurde dann auch wieder die Programmierspannung abgeschafft. Dann zählen die Karten eigentlich nur runter. Was kann man machen? Man kann einen Simulator machen, so mit kleinen Drähtchen rein, wo man dann eine eigene Karte sich sozusagen programmiert, die sich so verhält, wie man das selber will. Da wurden dann auch wieder Sachen gemacht. Das war immer ein Wettlauf. Ja. Es gab dann so Shutter, die vorne dran die Drähte abgeschnitten haben, oder Sensoren, die geprüft haben, ob der Shutter zu ist. Da gab es dann wieder Tricks mit irgendwelchen Magneten, den Sensor auszutricksen und so weiter und so fort. Also da gab es ganz viel. Und dann ist man dazu hinübergegangen, dass man gesagt hat, okay, wir machen hier eine Security rein. Man hat so in die Telefonzellen so eine Secure Access Module reingemacht, die dann mit so einem Challenge-Response-Verfahren gucken, sind die Karten überhaupt echt, sind die valide. Man hat dazu 6 Byte hingeschickt und 2 Byte zurückgekriegt. 2 Byte zurückgekriegt? Komisch. Was ist das? Ist ja nicht sehr viel. Sind Leute hingegangen, haben gesagt, wenn diese Karten gar keinen Prozessor haben, wie können die dieses Verfahren machen? Ja, und 2 Byte, das ist halt ein CRC-Code, den kann man wunderbar mit Schieberegistern und Logikgattern programmieren. Und ja, das ist natürlich dann sehr einfach rauszukriegen gewesen. Und dann war diese Security natürlich wieder umsonst. Es gibt ganz viele Geschichten, die sich darum ranken. Ich hatte ja hier ein paar Links drin. Also zum Beispiel kann man hier mal dort Tronland ein bisschen was nachlesen von den Leuten, die sich wirklich damit beschäftigt haben, die ganz viel gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel diese Geschichte, die immer wieder erzählt wird, ich kann es auch nur nacherzählen, mit diesen Challenge-Response-Verfahren, diesen SEM, dass die Leute hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt unbedingt so eine Telefonzelle, um dieses Secure Access-Modul mal zu untersuchen. Und da gibt es die Geschichte, die sind hingegangen, haben so ein Gerät rausgenommen, haben sie ins Auto geladen in der Nacht, und das hat natürlich ein Nachbar gesehen, hat die Polizei alarmiert, und die waren schlau, die haben sich gesagt, okay, wenn wir jetzt abhauen mit dem Auto, da fallen wir ja auf. Du bleibst einfach stehen. Und dann kommt die Polizei, so hier, Ausweis, alles okay, ja, alles okay. Und dann haben sich aber gewundert, dass im Auto so viel Elektronik drin war. Kann ja nur geklaut sein, die haben bestimmt irgendwo einen Einbruch gemacht. Gut, okay, auf die Art ist es dann aufgeflogen, aber also gibt es eben so verschiedene Strategien. Ja, kann man vieles nachlesen im Web, wenn man sich mit diesen alten Sachen beschäftigt. Was ich jetzt heute hier nicht mit habe, ist Technik, um das auszulesen, also die ich mir gebastelt habe. Wenn es irgendjemanden interessiert, ich bin die ganze Zeit dann am, meiste Zeit am Infodesk drüben, wir können gerne reden, und wenn es jemand sehr interessiert, ich kann die Technik auch vielleicht mal morgen mitbringen. Wer dann morgen noch da ist, und dann können wir mal ausprobieren, vielleicht hat jemand einen Schatz, den man noch auslesen kann. Gut, das war's, was ich eigentlich jetzt dazu zu sagen hatte, jetzt haben wir natürlich noch Zeit, und wenn noch irgendjemand Fragen hat, weiß nicht, ob es aus den Tiefen des Internets eine Frage gibt oder von hier aus dem Raum.
Ja, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Und schade, dass wir jetzt keine Zeit haben, vielleicht noch ein bisschen Hardware zu sehen, aber vielleicht kommt das ja morgen noch. Ja, gibt es Fragen hier? Bitte mit Mikro.
Dankeschön. Das ist ja auch ein Schreibvorgang, wenn die Dinger auf Null geschrieben werden beim Abbuchen. Wieso kann man sie dann nicht eins schreiben?
Also, das funktioniert auf eine ganz besondere Art. Genau. Und zwar, das funktioniert immer nur so, dass ich eine 1 auf eine 0 heruntersetze. Das ist das Einzige. Deswegen werden die Anzahl der Einsen gezählt für den Wert. Es gibt eine Besonderheit. Wenn ich nämlich einen Übertrag habe, dann kann ich auch einen höherwertigen Teil wieder auf eine 1 setzen. Aber nur dann. Und das ist eine atomare Operation, sodass ich da irgendwie nicht Betrug machen kann. Also ich kann immer nur sagen, jetzt im Prinzip sagen, zähle mir eine Einheit runter und da gibt es eben eine atomare Operation mit, mach das mit Übertrag, sodass ich da nicht eingreifen kann. Das war eben, wie gesagt, die Idee auch so mit so Rip-Off, dann im richtigen Moment die Spannung zu unterbrechen und sowas, um dann das zu verhindern, dass da irgendwas gemacht wird, zumal wenn erst der Übertrag geschrieben wird und dann das dekrementiert wird. Und da ist man eben dann hingegangen von den Herstellern und hat gesagt, ist das jetzt die Minimalspeicherausstattung? Und da gab es dann welche, die hatten doppelten Speicher, da wird das nochmal redundant gespeichert und beim nächsten Zugriff wurde abgeglichen, sind die Werte dann identisch und das wird dann entsprechend angepasst.
Noch eine Frage, ja, ich komme.
Und es ist auch nicht möglich, quasi in negative Bereiche zu zählen, wenn das unsigned wäre, sodass ich dann quasi einfach sage, ich zähle von null weiter runter und dann habe ich sehr, sehr viel Geld.
Nein. Man konnte hier auch nicht alle, von dem höchstwertigen Bereich konnte man nicht alle Bits benutzen. Die vorderen Bits waren, also da gab es jetzt verschiedene Karten, aber bei etlichen Karten waren die vorderen Bits dazu, da die Karte zu locken sozusagen. Also die wurden sehr jungfräulich ausgeliefert an irgendeinen Distributor und der hat die dann konfiguriert und hat dieses erste Bit des Hochwertigen dann durchgebrannt, also ein Fuse gesetzt sozusagen und damit waren die Karten nicht mehr sowas wie Seriennummer und so nicht mehr änderbar und Produktionsdatum und sowas und dann ging wirklich nur noch dieser Mechanismus. Und es waren eben auch keine Binärzahlen, so Vorzeichen behaftet oder so, sonst wurden eben die Anzahl der gesetzten Bits gezählt. Das macht es ja auch nochmal schwerer.
Ja, gibt es noch Fragen zu diesem tollen Vortrag?
Okay.
Nicht? Und gibt es Internetfragen? Anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag und noch einen großen Applaus.
Ja, ich danke auch und wie gesagt am Infodesk, wenn doch noch eine Frage kommt.